Gestern war Routine. Heute beginnt die Prüfung. Mehr Regeln, mehr Druck, mehr Entscheidungen, die eben echte Konsequenzen haben. Ab jetzt wird es persönlicher, politischer und moralisch enger. Weiter im Dienst. Glory to Astotzka. Du hörst Neuroklar, ein Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Es ist wieder still. Nur das leise Summen an der Grenzstation. Das rhythmische Ticken der Uhr über dem Schalter und das Rasseln von Papieren, die weiter darauf warten, geprüft zu werden. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie ein System gebaut für Ordnung langsam unter seinem eigenen Gewicht zu zittern begann. Ein Grenzposten, der eigentlich Routine verspricht und doch jeden Tag neue Brüche offenlegt. Falsche Dokumente, drängende Geschichten, Regeln, die schneller wachsen als Vertrauen. Wir haben erlebt, wie ein Arbeitsplatz zum moralischen Raum wurde, in dem jede Entscheidung zwischen Pflicht und Menschlichkeit hängen bleibt. Und wir haben gesehen, wie Angriffe und politische Spannungen das Regelwerk verschärft haben, bis die Grenze kein Arbeitsplatz mehr war, sondern eben ein Prüfstand. Hier beginnt jetzt der zweite Teil. Die Routine wird zur Prüfung und der Druck verwandelt sich in Konsequenz. Schicksale verzweigen sich, Optionen entstehen und verschwinden wieder. Der Staat fordert mehr Kontrolle, die Menschen suchen mehr Auswege und du stehst in der Mitte mit einem Stempel, der über beide Seiten entscheidet. Und vielleicht lautet die Leitfrage diesmal so: Kann Menschlichkeit bestehen, wenn ein System verlangt, dass du diese eben für Sicherheit opferst? Kapitel 5: Das System unter dem Mikroskop, wenn Regeln zur Landschaft werden. Der zweite Teil von Papers, Please öffnet sich nicht durch große Räume, sondern durch größere Verantwortung. Was zunächst wie ein kleines Verwaltungsdiorama wirkte, wird eben nun zu einem vielschichtigen System, das Schicht für Schicht über deinen Arbeitsplatz liegt. Der Grenzposten bleibt derselbe, derselbe Schalter, derselbe Beton, dieselbe enge Kabine. Doch die Welt, die durch dieses Fenster dringt, ist eben komplexer, breiter und schwerer. Astotzka verändert sich. Nicht im Bild, aber eben in seinen Regeln. Die ersten Tage waren schlicht. Pässe prüfen, Ablaufdaten vergleichen, Formalien kontrollieren. Doch immer mehr explodiert das Regelwerk in alle Richtungen. In Papers, Please führt diese Komplexität nicht Chaos ein, sondern eben als Verwaltungslogik. Klare Listen, zusätzliche Formulare, Spezialgenehmigungen und behördliche Ausnahmen. Ab heute benötigt jede Person eben mehr als nur einen Pass. Die Welt außerhalb deiner Kabine ist damit instabil geworden. Astotzka steckt in Konflikten, politisch, militärisch, aber eben auch wirtschaftlich. Du siehst also nichts direkt davon, sondern nur dessen Konsequenzen. Diese zeigen sich in Einreiseformularen, Arbeitsberechtigungen, Impfausweisen, Diplomatenpässen, Herkunftsregionen, Identitätskarten und natürlich in Fingerabdrücken und Körperscannern. Diese komplexesten Szenarien entstehen aus Klarheit. Was Lucas Pope meisterhaft tut, er erzeugt moralische Tiefe durch bürokratische Präzision. Ein Dokument stimmt, aber eben nur fast. Ein Ablaufdatum ist richtig, aber der Stempel ist alt. Ein Einreisegrund ist glaubwürdig, aber das Gesicht stimmt nicht überein. Eine Arbeitserlaubnis ist gültig, aber die Berufsbezeichnung abweichend. Das Spiel fordert nicht, dass du Entscheidungen fühlst, sondern diese eben nur überprüfst. Und genau deshalb werden sie schwerer. Je komplexer also die Vorschriften werden, desto lauter wird die Gegenbewegung. Die EZIG, die Organisation, die wir im ersten Teil schon angesprochen haben. Sie ist faktisch im Spiel verankert, mit klaren, dokumentierten Begegnungen. Ein Mann im schwarzen Mantel, ein Zettel, eine Bitte, keine Drohung und keine Gewalt. Nur eben eine andere Version von Astotzka. EZIG fragt nicht nach Regeln. EZIG fragt nach Möglichkeiten. Willst du ihnen also helfen oder willst du loyal bleiben? Oder vielleicht sogar neutral bleiben? Das Spiel bewertet keinen dieser Wege. Es eröffnet sie einfach. Die Behörde wird sichtbar. Je weiter du im Spiel voranschreitest, desto deutlicher wird ein zweiter Machtpol. Das Ministry of Admission. Es sendet dir Nachrichten und Kontrollberichte sowie Strafen. Ein paar Beispiele. Sie haben einen Fehler gemacht, Strafe X Credits. Sie müssen ab heute Vorschrift XY beachten. Und die Einreiseerlaubnis für XY verfällt sofort. Es ist keine reine Erzählung, sondern eben Mechanik. Aber Mechanik verhält sich eben wie Erzählung. Die Behörde wird zur Figur, die eben nie spricht, aber alles bewertet. Du sitzt also zwischen zwei Kräften. EZIG, die Einfluss sucht, und Astotzka, die Ordnung verlangt. Die Grenze ist deren Schnittpunkt und du bist der Kontrollpunkt. Besuche von Inspektoren. Die Kontrolle der Kontrolle. Ein Mechanismus, der das Diorama erweitert, sind unangekündigte Inspektionen. Ein Mann tritt an den Schalter, zeigt dir eine Legitimation und überprüft deine Arbeit. Er ist keine Figur mit Hintergrund. Er hat keinen Namen, keine Geschichte, sondern nur eine Funktion. Er misst dich also an deinem Gehorsam. Und mit jedem weiteren seiner Besuche wird klarer. In Astotzka wird nicht nur geprüft, sondern auch geprüft, wie geprüft wird. Deine Familie rückt näher ins Zentrum. Das Diorama umfasst eben nicht nur die Grenze, sondern auch dein eigenes Zuhause. Kälte, Krankheit, Hunger, Miete und Erschöpfung. Die Übersicht über deine Familie ist weder sentimental noch dramatisch. Sie ist eine Tabelle. Und diese Tabelle entscheidet über deine Wahlmöglichkeiten. Du musst also mehr Menschen abfertigen, um mehr Geld zu bekommen, um mehr Optionen zu haben, um eben auch weniger Menschen zu verlieren. Die Verwaltung wird also zur Überlebensstrategie. Und Überleben wird damit zur Verwaltung. Die Grenze wird Spiegel, nicht Mauer. In den späteren Tagen des Spiels wird jede Interaktion zur Verdichtung. Eine Frau flieht vor Gewalt. Ein Mann sucht Arbeit. Eine Diplomatin möchte passieren. Ein Schmuggler täuscht eben Souveränität vor. Ein Flüchtling zeigt perfekte Papiere, aber aus einem Land, das heute auf der roten Liste steht. Jedes und wirklich jedes dieser Szenarien zeigt eben, die Grenze ist eben nicht nur eine Linie. Sie ist ein Spiegel für das gesamte Land. Wenn alle Mechaniken somit zusammenlaufen, Sicherheitskontrollen, Familienentscheidungen, politische Spannungen, Strafsystem, EZIG-Aufträge. Dann steht eben hier der Kern der zweiten Hälfte. Du siehst das System nicht mehr von außen. Du bist ein Teil davon. Die Grenze, ja, die Grenze. Die Grenze wird also zum Mikroskop, die Kabine zum Labor, die Dokumente zum Gewebe eines Staates, der versucht, Stabilität aus Regeln zu bauen. Doch Regeln sind keine Wahrheit. Sie sind eben nur ein Rahmen, also Struktur. Und irgendwann beginnt eben jeder Spieler zu spüren. Die eigentliche Frage ist nicht, ob das Dokument korrekt ist, sondern wie viel Menschlichkeit überlebt im Schatten einer Vorschrift. Kapitel 6: Wenn Regeln Handlung werden und Handlung Verantwortung erzeugt. Der Grenzposten von Christine war lange ein Ort für Routine. Ein Raum, der deine Entscheidungen verlangte, aber sie eben nie kommentierte. Ein Schalter, der weder urteilt noch verzeiht, sondern einfach dem Prozess folgt. Doch im späteren Verlauf von Papers, Please beginnt jede Handlung, ja jede kleine Geste, jeder Stempel, Gewicht zu bekommen. Die Welt, die sich zuvor aus Formularen und Fehlern zusammensetzte, verwandelt sich nach und nach in etwas anderes. Ein System, das eben zurückschaut. Wenn die Regeln strenger geworden sind und die politischen Spannungen intensiver werden, die Angriffe häufiger kommen und die EZIG präsenter wird, sitzt du in derselben Kabine. Und was du tust, ist eben nicht mehr nur Verwaltung. Es ist Positionierung. Am Ende zwingt das Spiel dich nicht, Partei zu ergreifen, aber es zwingt dich, Entscheidungen zu treffen. Nicht, weil du willst, sondern weil Neutralität irgendwie dann auch nicht mehr möglich ist. Ein Dokument ist nicht mehr länger richtig oder falsch. Es ist ein Bekenntnis. Wer passieren darf, kann politische Folgen auslösen. Wer abgewiesen wird, muss Konsequenzen tragen, die weit jenseits der Scheibe liegen. Und plötzlich wird klar, die Grenze ist kein Filter, sie ist ein Hebel. Nehmen wir nochmal EZIG als Beispiel. Das System, was beginnt, dir die Wahl zu lassen. Wenn EZIG auftaucht, eben dezent, unerwartet, präzise aber eben platziert. Ein Zettel, ein Name oder ein Hinweis. Helfen Sie uns, Astotzka zu verändern. Manchmal bitten Sie dich, eine bestimmte Person durchzulassen, obwohl Ihr Dokument, nennen wir es, nicht korrekt ist. Manchmal wollen Sie, dass du einen Verdächtigen nicht einreisen lässt, obwohl alles gültig scheint. Manchmal geben Sie dir Gift, also nicht symbolisch, sondern mechanisch implementiert, und überlassen dir die Entscheidung, ob du es benutzt oder entsorgst. Und das Spiel, es bewertet keine dieser Optionen, wie eben schon angesprochen. Keine Musik, kein moralisches Feedback und keinen Systemhinweis. Eben nur du und dein Schalter in einem System, das Gehorsam belohnt, und das ist eigentlich die stille Rebellion. Der Staat reagiert und die Kontrolle sieht dich. Je nachdem, wie du dich eben verhältst, beginnt der Staat auch zu reagieren. Die Inspektionen werden häufiger, Fragen werden direkter, Strafen, die werden härter und die Berichte über dich detaillierter. Du wirst also selbst zum Objekt der Überwachung. Nicht durch Zwischensequenzen, sondern durch Mechanik. Die Strafe wird eben nach oben gesetzt bei Fehlern. Du erhältst strengere Tagesziele. Du bekommst spezielle Überprüfungen, wenn nicht sogar Verhöre und eine mögliche Verhaftung bei deutlichem, nicht loyalen Verhalten. Die Behörde spricht nicht, aber sie handelt. Und Handlung wird zur Botschaft. Je mehr du dich also entscheidest, desto weniger unsichtbar wirst du sein. Und damit kommen wir zum Ende der Neutralität. Die schwersten Momente des Spiels sind eben nie die lautesten. Sie entstehen, wenn zwei Regeln gleichzeitig gelten und sich widersprechen. Ein Beispiel gefällig? Eine Frau bittet um Einlass. Sie wird verfolgt. Ihr Dokument hat kleine Unstimmigkeiten. Wenn du sie abweist, stirbt sie. Wenn du sie durchlässt, begehst du einen Regelverstoß. Beide Optionen sind also im Spiel vorgesehen. Beide haben Konsequenzen. Und das Spiel zwingt dich nicht, die richtige zu wählen, sondern eben eine Option. Hier zeigt Papers, Please, dass Bürokratie kein neutrales System ist. Sie erzwingt Entscheidungen, die menschliche Dimensionen tragen und Auswirkungen haben. Jede Entscheidung also im Spiel führt zu einer von mehreren Endzuständen. Nicht gut, nicht schlecht, sondern eben einfach logisch. Wenn du Astotzka loyal bleibst, kannst du befördert werden, mehr Geld verdienen, aber gleichzeitig Teil des Systems werden, das sich radikalisiert. Wenn du Itzig folgst, kann die Regierung stürzen. Du wirst vielleicht verhaftet oder entlassen oder du entkommst. Wenn du versuchst, neutral zu bleiben, kannst du trotzdem scheitern, weil selbst Neutralität eine Konsequenz ist. Wenn man also alle Enden betrachtet, gibt es mehrere Möglichkeiten. Von der Flucht über die Grenze, Verhaftung, ja sogar Exekution, der Regierungssturz, loyaler Staatsdiener zu werden, deine Entlassung, das Überleben deiner Familie, Verlust der Familie, eine ruhige Flucht mit der EZIG oder ja sogar die Grenzschließung. In jeder dieser Versionen ist deine Handlung der Auslöser. Das System schreibt also Konsequenz, aber du schreibst die Ursache. Am Ende einer langen Reihe von Entscheidungen bemerkt man etwas, das das Spiel nie ausspricht. Der Inspektor ist die einzige Figur, deren Moral das System tatsächlich verändert. Nicht als Zwischensequenz, nicht als Held und auch natürlich nicht als Gegenspieler, sondern als Mensch, der Regeln bricht oder befolgt und dadurch eben politische Ereignisse auslöst. Die Grenze ist damit in Wahrheit nicht nur ein Arbeitsplatz. Sie ist eine Wahlkabine, ein Gerichtssaal, ja sogar ein Schicksalspunkt. Und du? Ja, du bist der einzige Mensch in Astotzka, der nicht nur Vorschriften liest, sondern daraus abgeleitet Entscheidungen trifft. Das System sieht sich selbst. Im letzten Drittel von Papers, Please entsteht eine paradoxe Dynamik. Je mehr du entscheidest, desto stärker wird das System. Je stärker das System wird, desto enger wird dein Handlungsspielraum. Und je enger dein Handlungsspielraum, desto gewichtiger sind deine Entscheidungen. Ein Kreislauf aus Einfluss und Einschränkung. Also, ein System, das sich durch Kontrolle stabilisiert, aber durch Kontrolle sichtbarer wird. Und genau hier entsteht der Kern des Kapitels. Du erkennst Astotzka und Astotzka erkennt eben dich. Die Grenze wird somit zum Spiegel. Der Stempel wird Stimme. Und jede Stimme hat eben Konsequenzen. Am Ende des Kapitels steht der Inspektor allein im Schalterraum, zwischen Regeln, Formularen und einer Welt, die er mit jedem Stempel verändert hat. Der Beton ist derselbe, die Kabine ist dieselbe, doch all die Entscheidungen haben den Staat verändert oder eben dich. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Kann ein Mensch in einem System bleiben, das er selbst verändert hat? Oder muss er es verlassen, um eben wirklich wieder Mensch zu sein? Kapitel 7 – Nachhall. Systeme, Menschen und das Maß der Möglichkeiten. Am Ende von Papers, Please bleibt keine große Szene, keine feierliche Musik, keine dramatische Auflösung, sondern nur der Grenzposten, dessen Betonwände genauso grau sind wie am ersten Tag. Und die Erkenntnis, dass ein Raum aus Papier und Stempeln mehr über eine Gesellschaft verraten kann als jede große Erzählung. Das Spiel endet also nicht im Sieg oder Niederlage. Es endet in Konsequenz. Mit dem Resultat deiner eigenen Entscheidungen also, mit der Stimme deiner Abwägungen zwischen Ordnung und Mitgefühl, zwischen loyaler Pflicht und menschlicher Verantwortung. Und genau hier beginnt der Nachhall, nicht im Spiel, sondern im Kopf. Papers, Please erzählt keine große politische Ideologie. Es zeigt keine reine Regierungsform, keine eindeutigen Werte, keine klaren und direkten Feinde. Es zeigt System, unverblümt und als Funktionsweise. Ein System also, das Stabilität sucht und dabei ständig auf Kosten von Freiheit reagiert. Ein System, das Ordnung verspricht, aber eben durch Kontrolle lebt. Ein System, das Sicherheit erzeugt, indem es die Menschen kategorisiert, die es eben eigentlich schützen soll. Die Grenze in Christine ist also nichts anderes als ein Modell von Gesellschaft. Wer darf hinein? Wer bleibt draußen? Und welche Regeln entscheiden das? Der Grenzarbeitsplatz wird somit zum Spiegel, der eben zeigt, was passiert, wenn Strukturen wichtiger werden als Leben und Geschichte. Das Besondere an Papers, Please ist, dass es dich nie direkt bewertet. Es sagt nicht in der Form, du hast jetzt moralisch oder ethnisch oder menschlich falsch gehandelt. Es sagt auch nicht, dass du gut warst und diese Entscheidung gegenüber den Regeln eine gute Entscheidung war. Es sagt nicht, dass du dich hättest anders entscheiden sollen. Es zeigt einfach nur die Auswirkungen. Wenn du jemanden durchlässt, gibt es Folgen. Wenn du jemanden abweist, gibt es Folgen. Und in beiden Fällen bleibt das Spiel eben still und zieht daraus die Konsequenz. Diese Stille ist mächtig, weil sie Verantwortung zurückgibt. Nicht die Verantwortung, immer moralisch zu handeln, sondern die Verantwortung zu erkennen, dass jede Entscheidung eine Linie zieht und dass Systeme auf diesen Linien aufgebaut sind. Für neurodivergente Menschen trägt Papers, Please eine besondere Schicht. Es zeigt, wie ein System funktionieren kann, das auf strenger Struktur basiert. Und wie diese Struktur gleichzeitig Schutz und Überforderung sein kann. Nehmen wir die ADHS-Perspektive. Das Spiel erzeugt permanent Druck. Zeitlimit, Informationsflut, mehrere Aufgaben gleichzeitig, unterbrochene Routinen. Das Gefühl, alles gleichzeitig prüfen zu müssen, ist vertraut. Der Fehler daraus entsteht nicht durch Unfähigkeit, sondern durch das System selbst. Wie im Alltag vieler Menschen mit ADHS wird Überforderung zur logischen Konsequenz, nicht zur moralischen Schwäche. Nehmen wir die ASS-Perspektive. Auf der anderen Seite spendet das Regelwerk klare Struktur, definierte Abläufe, einen festen Rahmen mit vorhersehbaren Mustern. Doch je komplexer die Regeln werden, desto enger wird der Raum. Routine wird zum Zwang, Struktur zur Überlastung. Das Spiel zeigt damit, wie eng Ordnung und Erschöpfung nebeneinander liegen können. Das Beispiel Hochsensibilität. Die emotionale Last der Entscheidungen, die Geschichten der Menschen, das Bewusstsein, dass jeder Fehler reale Konsequenzen hat. All das trifft sensiblere Spieler und Spielerinnen häufig härter. Papers, Please kombiniert nüchterne Oberfläche mit hoher emotionaler Dichte. Ein sogenanntes Paradox, das Menschen mit hoher Empathie direkt ins Herz trifft. Gesellschaftlicher Nachhall, die Logik der Bürokratie. Das Spiel wirkt wie ein politischer Kommentar, Doch es tut nichts anderes, als Verwaltung und Bürokratie zu zeigen. Formular gegen Gefühl, Regel gegen Ausnahme, Pflicht gegen Gewissen. Das ist eben kein fiktives Problem, es ist Realität in Ämtern, Grenzen, Behörden und in Systemen, die eben versuchen, jedes Risiko durch Vorschriften zu ersetzen. Papers, Please übertreibt nicht, es destilliert. Es zeigt, wie Bürokratie entsteht, wenn Angst der Motor ist. Wie Regelfolgen eskalieren, wenn die Welt unsicherer wird. Wie Menschen zu Variablen werden, wenn Systeme nur noch Kategorien kennen. Und wie leicht, ja wie leicht eben Loyal und Moral in Konflikt geraten können, wenn beides gleichzeitig verlangt wird. Die Identität im Druck der Vorschriften. Der Inspektor im Spiel ist keine Heldengestalt. Er ist nicht charismatisch. Er ist auch kein Rebell. Er ist einfach nur ein Mensch im System. Genau wie die meisten Menschen im echten Leben. Das Spiel erinnert eben daran, dass Identität nicht nur von innen kommt, sondern von Regeln, die wir eben alle erfüllen müssen. Ein Pass, ein Visum oder ein Foto, beziehungsweise ein Stempel. Was davon ist Identität und was davon Kategorie? Diese Frage stellt Papers, Please, ohne ein einziges Wort darüber zu verlieren. Viele Enden des Spiels sind unspektakulär. Keine Revolution, keine Flucht und auch kein Untergang, sondern einfach nur Ruhe. Du bleibst an der Grenze, du tust deinen Job und du überlebst oder schaffst es gerade so eben nicht. Manche könnten das Trostlosigkeit nennen. Andere erkennen darin die Realität der anderen Leben. Freiheit entsteht selten in großen Momenten, sondern eben in kleinen Möglichkeiten. In der Entscheidung, einen Menschen durchzulassen, obwohl sein Dokument fehlerhaft ist. Oder in der Entscheidung, es eben nicht zu tun. Im Mut, einer Organisation zu helfen. Oder eben in der Wahl, versuchen neutral zu bleiben. Oder eben in der Erkenntnis, dass Systeme nie ganz gerecht sind, aber auch nie völlig unrettbar. Am Ende dieser Reise bleibt also eine zentrale Frage, die weit über das Spiel hinausgeht. Wie viel Menschlichkeit dürfen wir uns leisten, wenn ein System Stabilität verlangt? Oder eben anders, ist Ordnung ohne Mitgefühl überhaupt Ordnung oder einfach nur Angst? Papers, Please gibt keine Antwort darauf. Es zeigt eben nur die Spannungsfelder und überlässt dir und uns das Denken dazwischen. Zum Schluss. Damit endet die Reise nach Aztoska. Eine Reise durch Regeln, durch Entscheidungen, durch die leisen Räume, in denen Moral entsteht. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf der Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende, es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.